Moin, moin, meine lieben Talente-Hacker. Herzlich willkommen zu Folge 162 des Talente-Podcasts. Heute vom schönen Schalsee an der Grenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer, und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du ein echter Talentemagnet wirst und die besten Leute an deine Seite gewinnst. Du weißt ja, Exzellenz zieht Exzellenz an. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, welche Geschäftsmodelle mit rosiger Zukunft du heute gründen solltest, damit deine Firma in ein paar Jahren für viel Geld übernommen wird. Und was mit Führungskräften und Mitarbeitern bei solchen Übernahmen passiert und welche Rolle das Team beim Verkauf eines Unternehmens spielt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte. Teile ganz gerne einfach den Link talente.co/162 mit dieser Person und sei eine Unterstützung für sie. So, meine Lieben, endlich. Heute ist es soweit. Der Mitarbeitermagnet heißt das Baby. Und dieses Baby bringt dir 302 Hacks für Recruiting, Employer Branding, Leadership in deine Hände. Ja, mein Buch erscheint genau heute am 16. Juli 2020 beim renommierten Haufe Verlag, und das macht mich natürlich schon, ja, wirklich sehr, sehr, sehr happy und auch etwas stolz, und das wollte ich euch natürlich jetzt unbedingt noch kurz erzählen, bevor wir jetzt gleich sofort ins Interview mit dem großartigen Marc Miller starten. Also dem aufmerksamen Zuhörer hier, dem wird es auffallen, 302 Hacks, das sind ja 80 mehr, als es bislang hier in meinem begleitenden E-Book zu diesem Podcast 222 Talente-Hacks für Leader gab. Ja, yep, genau so ist es. In dem Buch sind 80 weitere Hacks drin. Und es sind sogar von den 222 davor ein paar rausgefallen. Und dafür dann also dann insgesamt jetzt noch mehr als 80 weitere drin. Ich würde sagen, so ungefähr 100 neue Hacks gibt es jetzt eben in der gedruckten Ausgabe. Und inhaltlich ist das Ganze dann auch nochmal Next Level, denn natürlich habe ich jeden einzelnen Hack nochmal überarbeitet. Und das Ganze hangelt sich jetzt auch entlang des Talente-Funnels, und jeder Hack ist jetzt einer speziellen Stufe im Talente-Funnel zugeordnet und das Ganze dann auch jeweils nochmal genauer erklärt. Also das ist jetzt wirklich natürlich nochmal aufs nächste Level gehoben worden. Und es ist sogar auch ein bisschen autobiografisch, das Buch, denn neben den ganzen Hacks, neben den 302 Hacks, erzähle ich auch immer zwischendurch Beispiele und Geschichten aus meiner eigenen Praxis, aus meinen eigenen Gründungen, von meinen Teams und Firmen, sowohl damals in meinen Startups als auch dann später im Daimler-BMW-Konzern, als jetzt auch in der Talente-Zeit oder sogar auch noch vor meinen Startup-Gründungen bei den Unternehmen, wo ich selbst als Angestellter gearbeitet habe. Da habe ich immer einzelne Geschichten rausgepickt, um auch dann die einzelnen Steps im Talente-Funnel und die einzelnen Hacks genauer nochmal zu erklären und einfach auch noch ein bisschen Auflockerung mit reinzubringen. Also das ganze Buch dreht sich im Prinzip darum, wie du die allerbesten Leute mit Leichtigkeit in dein Team oder deine Firma gewinnen kannst, über welche ausgefallenen Wege du smart Kontakt mit ihnen aufnehmen kannst, wie du sie dann als Leader für dich begeistern kannst, wie du in ihnen das große Verlangen wächst, an deine Seite, ja, zu wollen, und wie du sie dann auch lange bei dir behältst und sie zu richtigen Botschaftern deiner Firma, deines Teams, von dir als Führungskraft machst, sodass sie dann auch noch mehr gute Leute magisch zu dir und deiner Firma anziehen. Es gibt auch zwei tolle Vorworte im Buch. Das eine kommt von Dirk Kräuter, ne, dem wahrscheinlich allseits bekannten Vertriebstrainer. Und das andere Vorwort, das kommt vom lieben Bernd Gerob, einer der erfolgreichsten Führungscoaches im deutschsprachigen Raum. Und das finde ich natürlich auch besonders toll, dass die beiden mir hier ihre Vorworte geschenkt haben für dieses Buch. Und ich werde hier natürlich auch noch eine Podcast-Folge machen, die sich rund um mein Buch dreht, und zwar jetzt schon diesen Montag. Aber das Ganze soll nicht einfach nur irgendeine plumpe Buch-Promo-Folge sein, sondern ich habe mir da was ganz Besonderes ausgedacht. Ich will ja meinem Grundsatz treu bleiben, euch hier immer wertvollen, inspirierenden und hilfreichen Content zu liefern. Und deshalb wird es am Montag jetzt eben diese Folge über das Buch geben, aber darin werde ich euch einfach die besten Hacks aus dem Buch rund um das Thema Bücher geben. Also, ne, bei den 302 Hacks sind ja auch einige Hacks dabei, die irgendwas mit dem Thema Buch oder Bücher zu tun haben. Da sind echt coole Dinger dabei und die werde ich jetzt hier am Montag zum Besten geben. Das heißt, wertvoller, inspirierender Content für euch, den ihr sofort anwenden könnt und auch schon mal sozusagen eine kleine Geschmacksprobe der neuen Hacks in dem Buch, alles vereint. Und dementsprechend klick jetzt auf jeden Fall auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App, dann kriegst du nämlich am Montag automatisch Bescheid, wenn die Folge online geht. Und greife natürlich gerne jetzt auch schon zu, ne? Also entweder support your local dealer, geh zur nächsten Buchhandlung bei dir um die Ecke und frage nach der Mitarbeitermagnet von Michael Assauer oder nutze einfach den Link talente.co/magnet und dann landest du automatisch auf der Amazon-Seite, wo du das Buch bestellen kannst. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes, da kannst du einfach draufklicken, talente.co/magnet, da kannst du das Buch bei Amazon bestellen. Und dann noch ein kleines Schmankerl, wenn du Lust hast, eine ehrliche Rezension bei Amazon über das Buch zu schreiben, dann melde dich einfach bei mir unter michael@talente.co und dann lasse ich dir das Buch kostenlos zukommen als Rezensionsexemplar und dann kannst du deine ehrliche Amazon-Rezension darüber veröffentlichen. Das würde mich natürlich sehr freuen und mir auch sehr helfen, wenn es da jetzt schon ein paar Rezensionen auf Amazon gibt. Aber wenn du es einfach nur lesen willst, dann geh auf talente.co/magnet.
So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und wir sitzen hier am schönen Schalsee. Und ich habe einen Gast bei mir, der ein unglaublich geschätzter und erfahrener Unternehmer ist. Er ist auch in der Technologie- und Startup-Szene, würde ich sagen, bekannt wie ein bunter Hund. Er hat auch uns damals bei unserer Gründung und der Zeit während Familionet immer mal wieder begleitet. Das heißt, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen, haben irgendwie schon ein paar Sachen zusammen erlebt. Und es ist kein geringerer als der Mitgründer und Geschäftsführer von Carl Square, ehemals CatCap, Marc Miller. Marc, schön, dass du bei mir bist und beziehungsweise, dass ich hier bei dir sein darf, denn wir sind hier in einem kleinen Häuschen am Schalsee und haben gestern hier schon zusammen gegrillt, heute Morgen zusammen gefrühstückt. Herzlich willkommen.
Ja, willkommen Michael hier bei uns.
Dankeschön. Also Carl Square, früher CatCap, ihr seid eine M&A-Beratung, ne? M&A, Mergers, Acquisitions, Fusionen und Übernahmen. Ich war jetzt die letzten Tage mit so 30 Unternehmern in so einem Schloss in Brandenburg. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, insbesondere so Online-Marketing-Unternehmer. Und ich habe erzählt, ich treffe den Marc. Der Marc, der hat die M&A-Beratung Carl Square. Und viele haben mich so gefragt, ja, M&A-Beratung habe ich ja schon mal gehört. Aber was macht denn eigentlich eine M&A-Beratung nochmal genau? So, erzähl doch mal, was macht ihr bei Carl Square so? Was würdest du sagen, was ist euer Business?
Ja, also wie der Name schon heißt, M&A beraten, M&A-Beratung. Das heißt, wir begleiten die Vorbereitung, den Prozess, die Durchführung vom Kauf oder Verkauf eines Unternehmens. Mhm. Das ist eine Sache, die macht ein Unternehmer oft nur einmal im Leben. Mhm. Und deswegen ist da der Beratungsbedarf sehr groß. Auch die Angst vorm Scheitern, umgekehrt natürlich auch die Chancen, einen großen Kaufpreis zu bekommen, einen großen Schritt zu gehen für die eigene Firma. Das ist, im Fußball sagt man immer schön, ein 6-Punkte-Spiel. Mhm. Das ist wahrscheinlich hier im M&A noch viel bedeutsamer. Und da, das soll eben gut vorbereitet sein. Und da helfen wir, mit dem Unternehmer ein Gespräch zu führen, die Firma einzuschätzen, Wertung abzugeben, wer sind die möglichen Käufer und Investoren. Ja. Und dann, wenn wir sagen, die Erfolgsaussichten sind gut, dann begleiten wir eben den Prozess von der Ansprache von Investoren über die Vertragsverhandlungen bis eben dann zum Abschluss.
Okay, so und wie läuft das in der Regel so? Also wie läuft euer Business so? Kommen Unternehmen zu euch und sagen, ey, wir wollen jetzt vielleicht unseren Laden verkaufen oder natürlich auch, wir wollen eine Finanzierungsrunde machen? Oder ist das eher so, dass ihr aktiv rausgeht und Unternehmen ansprecht und Unternehmen sagt, hey, ich glaube, ihr könntet gute Chancen haben, verkauft zu werden? So wollt ihr das? Oder ist es eher so, dass es getrieben ist von den potenziellen Käufern, die jemanden kaufen wollen und dann sucht ihr passende Unternehmen? Wie läuft da so das Business ab?
Also natürlich gibt es verschiedenste Konstellationen. Mhm. Was wir oft schon erleben, ist, dass so ein Thema reift in verschiedenster Form. Es reift im Kopf des Unternehmers, der sagt, das könnte für mich eine Option sein, weil der Markt, der konsolidiert sich gerade oder große Player brauchen eigentlich auch sowas, was ich auch entwickelt habe. Eigentlich würde es total sinnvoll sein, dass die bei mir einsteigen. Da gibt es auch schon Kooperationen oder Gespräche mit denen. Und dann natürlich auch oft aus dem Markt raus, dass ein Player sagt, ich möchte die Firma kaufen. Also das Thema Interesse ist schon auch der Normalfall, wenn gar keiner anfragt bei einem. Ist auch komisch, ne? Man muss ja irgendwo auch präsent sein für mögliche Käufer und Investoren. Man als Unternehmer, wenn man Erfolg hat, dann bleibt das ja auch nicht unbemerkt. Also man hat tolle Kunden gewonnen, man hat eine große Reichweite, man ist eine große Marke im HR, im Recruiting für tolle Mitarbeiter. Und das weckt dann das Interesse von möglichen Investoren. Und dann stehen die Unternehmer oft so ein bisschen wie die Ochs vom Berg und sagen, was mache ich eigentlich jetzt? Mache ich mich jetzt nackig, gebe ich Informationen oder bleibe ich ganz verschlossen? Und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir dann vielleicht auch aus einer persönlichen Bekanntschaft, die wir haben, heraus ins Gespräch kommen und so ein erstes Coaching mal stattfindet. Das kann sich auch schnell wieder verlaufen, weil M&A ist flüchtig, aber es kann ja auch konkret werden. Und für so einen Fall macht es eben dann Sinn, sich zuvor zu bereiten, die Zahlen, die Unterlagen, die Equity Story, wie wir es nennen, auf Neudeutsch, bereit zu haben, um dann wirklich aktiv auch den richtigen Investor und Käufer anzusprechen.
Ja, Stichwort Equity Story. Wie sieht denn eine gute Equity Story aus? Was muss die denn haben?
Also, die muss zünden beim Investor. Also, es gibt da verschiedene Investoren, strategische Investoren, Finanzinvestoren. Da gibt es verschiedene Interessenlagen. Ein Finanzinvestor, also Venture Capital, Private Equity oder auch für ein IPO, für einen Börsengang, da ist es so, da muss entsprechend aus der Firma raus ein großes Wertsteigerungspotenzial da sein. Also das Unternehmen ist erst am Anfang seines Weges und hat noch viele Möglichkeiten zu wachsen, Kundenbeziehungen aufzubauen, zu vergrößern. Wohingegen bei strategischen Partnern, da ist ja schon auch ein konkretes und strategisches Interesse da, eine gewisse Hoffnung, was man eben gemeinsam erreichen kann, Synergien, die entstehen. Und abhängig vom Käufer gibt es eben eine passende Equity-Story, wie entsprechend die Firma entwickelt werden kann. Und das heißt, oft ist es ein Dreiklang, ein sehr starkes Produkt, was einfach Kunden überzeugt, Nutzer begeistert. Dann das Zweite ist eben ein Wachstumsmarkt, wo man sieht, dass eigentlich das alles noch am Anfang steht. Und dann das Dritte ist ein Management, ein Team, eine Organisation, die in der Lage ist, auch sowas wirklich umzusetzen und zum Erfolg zu führen.
Management/Team, was ist wichtiger? Die Management-Riege oder die Kompetenzen im gesamten Team aller Mitarbeiter?
Ja, also am Ende, glaube ich, ist es schon so, dass das Management, die Führungsmannschaft sehr im Augenmerk hat von den Investoren.
Ja.
In die wird investiert.
Ja.
Und wenn die gut sind, dann, oder wie sie Kenntnisse, Fähigkeiten haben, dann haben die meistens auch drumherum ein Team aufgebaut, was eben das Ganze dann auch erfüllen kann und umsetzen kann. Ich würde mal so sagen, es gibt aber auch oft nicht das perfekte Management-Team, weil es gibt immer auch Dinge, die nicht so gut laufen. Und das ist auch ein Teil der Equity-Story zu sagen, wenn wir jetzt einen guten Vertriebler reinholen oder Internationalisierung gut machen, die Sachen haben wir heute noch nicht, ne? Also Schwächen auch hat. Da sagt der West Coast-Entrepreneur immer, das ist keine Schwäche, das ist eine Opportunity. Das heißt, jeder Investor freut sich ja auch, wenn er vielleicht auch noch ein Team ergänzen kann oder der strategische Partner sagt, ich habe ja den Sales schon, den brauchst du gar nicht, den packen wir zusammen. Das heißt, gewisse Schwächen sind vollkommen in Ordnung, vielleicht auch ein Treiber für so eine Transaktion. Und der zweite Punkt ist, dass oft auch Unternehmen durch Phasen gehen und verschiedene Fähigkeiten gefragt sind. Es gibt eben diese Start-up-Phase, wo diese Verrücktheit vorherrscht. Mhm. Wir bringen das Produkt in den Markt und dann don't ask for permission, ask for forgiveness, ja, mhm. mach erstmal. Mhm. Und das ist wunderbar, um so eine Begeisterung zu erwecken im Team, in der ganzen Mannschaft, um das Produkt in den Markt zu bringen und zu etablieren. Und dann kommt auf einmal diese Scale-Up-Phase und dann ist vielleicht der Gründer, der vielleicht aus einer chaotischen Art tolle Produkte bauen kann, der Falsche für den Scale-Up von der Organisation. Mhm. Dann brauche ich neue Fähigkeiten. Da muss man das Team auch neu besetzen. Okay. Und deswegen muss man immer schauen, wo findet sich die Firma. Und natürlich, wenn es nur eine einzige Person ist, ist es gefährlich, weil wenn der dann die Firma verkauft, viel Geld bekommt, mag die Motivation sinken, die Firma zu entwickeln, steht ein Vakuum. Deswegen ist es immer gut, wenn es natürlich schon auch im Management eben nicht nur einer ist. Und dass es eine zweite Führungsebene gibt, Leuten, die einfach blitzsauber ihre Funktion gut managen, die es eben gibt, Sales, Logistik, Marketing, Operations. Wenn man die hat, dann weiß man, selbst wenn der Gründer mal irgendwann ausscheiden sollte, dann funktioniert eben die Firma weiter. Mhm. Und dann ist natürlich auch jeder Erfolg immer getragen von vielen Köpfen. Natürlich, wenn die ganze Kultur da ist, dass sie auf Innovation steht und dass sie in der Lage ist, auch komplexe Themen gut zu beherrschen. So Startups schaffen so Organisationen noch aufzubauen, dann ist der Erfolg eben auf vielen Schultern.
Ja, okay. Okay, also das heißt, ich nehme schon mal mit, wenn ich jetzt als Unternehmer, als Gründer sozusagen von Anfang an auch im Blick habe, potenziell eine Firma zu bauen, die sich auch irgendwann mal verkaufen lässt, dann achte ich genau auf diesen Dreiklang: Produkt, geiles Produkt, was reißenden Absatz findet im Optimalfall. Ein Wachstumsmarkt muss es sein, sodass auch ein späterer Käufer da immer noch mehr Musik drin sieht. Ne? Und eben Management/Team und insbesondere hier so diese zweite Führungsebene, dass potenziell auch da schon auch in der zweiten Führungsebene Leute sitzen, die den Laden weiterführen können, falls sozusagen nach einem potenziellen Kauf die erste Führungsriege dann vielleicht nicht mehr so ganz passend ist oder gehen möchte, ja auch vielleicht, sodass dann da auch weiter für Sicherheit gesorgt ist, ja?
So ist es. So ist es praktisch im Idealfall. Mhm. Man kann immer Schwächen in Einzelbereichen durch Stärken woanders ausgleichen. Ja. Wir haben jetzt gerade eine Firma verkauft, Alpha Foods, die verkauften vegane Nahrungsergänzungsmittel, die man eben zu sich nimmt, um gesund zu bleiben. Mhm. Ganz spannender Gründer, der hat die Firma aufgebaut aus Los Angeles.
Ja.
Und der wollte immer ein Team aufbauen, aber es gab ja hat keine Green Cards bekommen und deswegen ist er allein geblieben und hat die bis zum ordentlichen 2 Millionen Umsatz aufgebaut als Ein-Mann-Firma.
Ah ja. Wow.
Und hat alles über Partner, Dienstleister gemacht, einfach vorher bei Google und bei Facebook, hat ein sehr gutes Netzwerk gehabt, hat eben, saß in L.A., hat verkauft in Dach seine Produkte und alles eben mit Partnern aufgesetzt. So, jetzt würde man sagen, ja, kann der überhaupt seine Firma verkaufen? Konnte er, weil er einfach die richtigen Partner an Bord hatte. Ah ja. Und eben einen strategischen Partner aufgenommen hat, der viele Strukturen schon hatte. Die Alpha Foods war sehr stark bei Online und bei Amazon und bei Influencern. Mhm. Der Käufer war eben sehr stark im Bereich Retail, hatte die Organisation. Und natürlich war M&A auch ein Stück weit ein Ersatz für ein eigenes Team, das er hätte aufbauen müssen. Jetzt hat er die Firma eben jetzt verkauft, als sie auch zu groß wurde, um die so in der Art, wie er sie geführt hat, weiterzuführen.
Spannend. So, Produkt und Wachstumsmarkt. Was ist da, würdest du jetzt sagen, so was sind da jetzt so die heißen Themen gerade? Was sind da die Zukunftsthemen? Was ist das, wo wenn du jetzt, wenn wir beide jetzt eine Firma neu gründen würden, wo du sagen würdest, ey, Michael, lass doch mal gucken, ob wir nicht in dem und dem Markt mit so einer Art von Produkt irgendwas starten können. Was sind so die heißen Themen gerade und auch in der Zukunft?
Ja, also es ist immer, ich sag immer, wenn es ein heißes Thema ist, dann ist es eigentlich fast schon zu spät, jetzt damit zu starten. Ja. Wenn ich jetzt der Mark Miller irgendwelche Tipps gibt, ja, dann braucht es ja auch ein paar Jahre, bis man dann am Markt ist und richtig groß wird. Deswegen.
Aber das Gute ist, du kennst die Dinger ja immer noch schon vor allen anderen. Also ich glaube, das Spannende bei dir ist ja immer, man gibt dir so ein Stichwort zu irgendeiner Firma oder irgendeiner Branche und dann kannst du die gesamte Story erzählen. Also ich glaube, ich kenne fast niemanden, der sich so gut auskennt, so auf dem Markt, welche Firmen wo gerade stehen, wie sie verbandelt sind, was so ein paar Hintergrundinfos sind und so weiter und so fort. Also wenn es einer wissen muss, dann ja eigentlich du.
Ja, also ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Firmen groß werden. Aber es gibt sicherlich Branchen, die gerade durchlässiger sind für Startups, weil da gerade sehr viel in Bewegung ist. Mhm. Also ich nenne es immer so auch schon so Megatrends. Ein großes Thema ist sicherlich, dass diese Millennials, die jungen Leute, heute nicht mehr Fernsehen gucken und in den Retail gehen, zu den großen Läden, sondern dass sie sich halt anders informieren, anders beeinflussen lassen, auch von ihren Peergroups über Influencer, über Freunde und die dann online eben dann konsumieren. So. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil damit Firmen die Chance haben, mit Eigenmarken eben in der Kundenansprache effizient Kunden zu gewinnen und zu binden. Mhm. Also E-Commerce ist ja an sich ein reifer Markt und hochkompetitiv, teuer im Suchmaschinenmarketing, auch im Influencer ja auch schon teuer geworden. Und da schaffen es eben dann Firmen immer wieder Produkte am Markt zu bringen, überzeugend zu kommunizieren. Und ich glaube einfach auch authentisch zu sein, und schnell, ja, fast neue Trends zu setzen und ihre eigene Zielgruppe zu erschließen. Also so eine Firma wie Fitvia, die beim Verkauf beraten haben, die ein Produkt, das Thema Tee, was relativ angestaubt war, ja, die Frage war Darjeeling oder Earl Grey, ne, war die Frage, oder English Breakfast, die haben es geschafft, daraus ein Lifestyle-Produkt zu machen, das D2C, Direct-to-Consumer, zu verkaufen und auch aus so einem, keine Ahnung, 3-4 Euro Produkten ein Produkt zu machen, was eben Leute eben im Abo und eben mit einem höheren Produktpreis auch konsumieren. Und das gibt es in vielen Bereichen. Da sich eine Nische zu suchen, ich sage immer Nische, weil es muss auch gar nicht groß sein, weil die wächst ja dann noch irgendwann. Ja. Nischen sind meistens auch dann vergessen von Amazon und von den großen Brands. Ja. Und die zu entwickeln, seinen Nutzer happy zu machen und dann daraus zu wachsen. Ich glaube, das ist ein großes Thema.
Das heißt, jegliche Art, das sind im Prinzip physische Produkte hier, Hardware-Produkte, da dieses Thema vielleicht so hippe, kleine, nischige Eigenmarken, die dann über smartes Online-Marketing, smarte Online-Distribution und dann eben auch mit dem Thema, was du ansprichst, Kommunikation über zum Beispiel sowas wie Influencer oder Referrals von seinen Peers und so ein Ding dann auf den Markt schmeißen, irgendwie langsam aber sicher, beziehungsweise langsam und schnell groß machen. Und dann gibt es auch da potenziell dann die größeren strategischen oder auch Finanzinvestoren, ne, die dann halt sagen, okay, das ist ein spannendes Ding für mich, das stimmt, Produkt, Wachstumsmarkt, Team, da könnten wir jetzt gut mal rein investieren. Ne?
So ist es. Und es muss nicht unbedingt so ein gehyptes Thema sein oder irgend so ein Thema, was nur in der jungen Zielgruppe jetzt ankommt. Ich habe jetzt hier auch Gründer kennengelernt, hier zwei Dänen, die nach Berlin gezogen sind. Reform heißen die. Die verkaufen Küchen, ja. Aber wir sitzen hier gerade in der Küche. Ja. Eine Küche würde man sagen, das ist doch eigentlich ein Produkt, wo wenig Innovation ist, Margendruck. So, und die haben es einfach geschafft, das Thema Küche mit tollen Designern neu zu interpretieren. Mhm. Und da auch D2C, das heißt eben nicht über einen Küchenstudio, wo man dumm gehalten wird als Kunde, man darf die Küche wird konfiguriert, man darf den Ausdruck nicht mitnehmen, ja, weil man könnte ja zum Wettbewerber gehen. Die haben ein sehr schönes Modell gemacht, die haben gesagt, geh doch einmal zu IKEA, lass deine Küche konfigurieren und die Oberflächen, die schicken Designen kommen von uns. So diesen IKEA-Trick gemacht. Ja, ja. Super. Und damit sind die schön gewachsen, und da haben auch Showrooms geöffnet, weil natürlich bei einer Küche will man immer noch mal das Ganze angucken, aber der ganze Geschäft ist online getrieben und nicht über Fernsehwerbung oder teure Ladenlokale, sondern über kleine, feine Einheiten, wo man sich entsprechend informieren lässt.
Schön. Was würdest du sagen, hat Corona, gibt es irgendeine Post-Corona-Phase im M&A-Markt, wo du sagst, da hat sich irgendwas richtig jetzt geschiftet, wo du irgendwelche Trends erkennen kannst, die vielleicht jetzt post-Corona-mäßig überhaupt erst entstehen oder entstanden sind, die du jetzt noch vor, ich sag mal, 2 Monaten so nicht erwartet oder gesehen hättest? Hat sich da irgendwas verändert?
Also ich glaube, aus dem Nichts kam jetzt nichts, außer vielleicht, dass es alle Videokonferenzen können. Mhm. Aber was man schon sieht, ist, dass das Smartphone schon nochmal in seiner Bedeutung gewonnen hat. Einfach die ganze Welt der Apps. Ja. Dass Menschen einfach noch mehr Zeit gehabt, zu Hause, war mehr mobil, ja, eben nicht im Büro, am Rechner, und haben einfach gesehen, welche Möglichkeiten das Smartphone bietet, mit Apps sein Leben zu verbessern. Mhm. Ja? Also von Meditations-Apps, hier SevenMind haben wir beim Verkauf beraten, die einen auch in Krisenzeiten helfen, Ruhe zu bewahren. Mhm. Ich versuche gerade, meinen Corona-Speck wegzubekommen mit Fastic, eine Fasten-App. Also das, und ich glaube, was das große, die große Änderung ist, dass ja das Internet war immer so eine kostenlose Kultur. Ja. Da haben die Verlagshäuser sich extrem schwer getan, dann irgendwann ihre Inhalte zu monetarisieren. Aber in der App-Welt ist es vollkommen gelernt, auch Geld zu bezahlen für ein Abo. Mhm. Und ich könnte ja mit YouTube kostenlos Yoga machen oder meditieren und trotzdem zahle ich bei Asana, Rebel oder bei SevenMind Geld dafür, dass mich jemand da professionell anleitet. Mhm. Und ich glaube, das ist über Corona nochmal, viele Leute haben das entdeckt, dass sie auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Können sie vielleicht nicht in Urlaub fahren, aber diese kleinen Urlaube in schönen kleinen Apps, die machen sie eben gerne. Im Gaming war das Smartphone immer stark, aber das Games-Thema ist eben jetzt auch auf andere Lebensbereiche übergesprungen.
Das ist spannend, ne? Das ist echt spannend, dass du auch gestern, hast du mir auch schon erzählt, dass du jetzt wieder so einen ziemlichen Aufwind im App-Markt siehst. Ich als jemand, der halt irgendwie seit fast 10 Jahren Apps baut und sich jetzt eigentlich schon so ein bisschen von dem Thema verabschiedet hat, denke mir natürlich so, oh, okay, das war immer ein Riesen-Hassel, wirklich die Leute für eine App zum Zahlen zu bringen. Und scheinbar hat sich das jetzt dann echt so langsam etabliert, ne? Und gerade wahrscheinlich so in diesen Bereichen, so Personal Development, Personal Wellbeing, wie du sagst, alles, was mit Fasten, Meditation, Sport etc. zu tun hat. So, ne?
Ja, und ich meine ganz, ganz praktisch mit Corona, der Klavierlehrer, der kam früher ins Haus, der kann erstmal nicht mehr kommen jetzt, deswegen kommt er über Skype oder Zoom macht er seinen Klavierunterricht. Aber der Schritt zu sagen, jetzt nutze ich eben dann irgendwie auch so Klavierspiel-Apps eben wie Flowkey oder Skoove und habe dann praktisch mein virtuelles Klavierunterricht.
Ja.
Das ist halt viel gelebter. Und ich glaube, ja, Familo, aber ich finde Familo immer noch eine der schönsten Apps mit den besten Nutzen, den es gibt. Ich habe zwei Jungs, die sind 11 und 13. Ich glaube, der Zeitpunkt wäre reif für euch, auch nochmal mit Familie zu sagen, wie könnt ihr nochmal stärker angreifen, die App wieder weiter größer machen.
Ja, also ist immer eine Fokusfrage. Ne? Ich glaube da auch dran. Ich glaube auch daran, dass die Familo-App, wenn man sich jetzt richtig drauf fokussieren würde und ein Team hätte, was 24/7 im Prinzip da wieder Zeit und Effort rein investiert, dann glaube ich schon, da ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial drin. Das glaube ich auch, ja. Ja, durchaus. Okay, ich habe jetzt gehört, es gibt so ein paar Stimmen, die sagen, dass jetzt so post-Corona-mäßig auch die Amis jetzt auch wahrscheinlich schön in Deutschland erstmal so ein bisschen auf Shopping-Tour gehen könnten, weil viele Unternehmen jetzt hier vielleicht so ein bisschen am Struggeln sind, viele Unternehmen vielleicht jetzt noch günstiger zu haben sind als vor ein paar Monaten. Siehst du das auch so? Ist das ein realistisches Szenario? Oder würdest du sagen, das erkennst du jetzt so erstmal nicht?
Also da müssten sie erstmal herkommen können, die Amerikaner, für eine Shopping-Tour. Ja, im Augenblick ist ja noch der Travel-Ban da. Mhm. Und also ich werde ja immer auch gefragt, welche Auswirkungen hat jetzt auch Corona und so auf das M&A-Geschehen. Ich bin überrascht, wie gut das Geschäft weitergeht.
Ja.
Also das ganze Geschäft ist ja schon digital. Mhm. Videokonferenzen, digitale Datenräume. Mhm. Also so viel Reisen müsste man eigentlich gar nicht, aber in jeder Transaktion muss es meines Erachtens immer noch zumindest eine persönliche Interaktion geben.
Menschen kaufen dann am Ende immer noch von Menschen.
So ist es. Und wenn ich einen Scheck schreibe von 50, 100 Millionen oder alleine nur 5 Millionen für die Finanzierungsrunde, dann will ich einmal gesehen haben, das Gründerteam und auch persönlich und ein bisschen länger auch auf so einem Screen von ein paar Zoll, kommt bis nicht rüber. Und das ist im Augenblick das Problem, dass die Amerikaner einfach jetzt gerade nicht herkommen können. Ja, okay. Und bei den Finanzinvestoren ist es noch relativ normal, die sind ja auch gewohnt zu arbeiten, sind kleinere Teams, die können sich auch treffen. Mhm. Da sehe ich schon auch weiter sehr große Aktivität. Viele haben auch Büros in London oder auch in Berlin. Aber von den Strategen, die sind meines Erachtens immer noch so ein bisschen in Schockstarre. Weil denn die Teams sind dann irgendwie im Homeoffice alle, können sich gar nicht abstimmen. Am Ende müssen die sich intern auch besprechen. Kann man auch alles mit Videokonferenzen machen. Aber das dauert alles ein bisschen länger, bis alle dann aligned sind. Und jetzt gerade, wenn ich noch 40.000 Fälle habe pro Tag in den USA und ja nicht weiß, ob sich das Ganze wirklich beruhigt, da warte ich erstmal ab. Deswegen, ich sehe eher, wenn die Europäer es richtig machen, eine Renaissance von Europa. Wenn wir das schaffen, jetzt das Ganze irgendwie ohne zweite Welle hinzubekommen, dass wir sehen, wie also Europa schaffen es dann doch, sowas zu managen. Auch wieder so ein positives Narrativ von wir in Europa, die Chinesen kriegen es dann mit Kameras hin und alle Leute werden überwacht. Die Amerikaner, vielleicht mit Populismus, aber es funktioniert auch nicht. Und Europa hat auch einen Weg dann, auch weiter erfolgreiche Firmen zu bauen. Und jetzt ist es ja so, dass im Augenblick in den USA, jetzt kriegen alle ihre $600 pro Woche, damit eben sie happy sind, dann wieder wählen gehen, Trump idealerweise. Aber es kommt kein Talent ins Land mehr, weil es gibt keinen Green Pass, Reisen ist nicht möglich. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann eben, wenn wir früher offen sind, eben auch für Talente aus Osteuropa, aber auch aus Indien und anderen Märkten auch attraktiv sein können als Standort.
Ah ja, okay, spannend. Also da jetzt wirklich so ein bisschen im Prinzip den kleinen Wettbewerbsvorteil der früher wieder geöffneten Grenzen und geringeren Barrieren als Europa nutzen, um zu sagen so, ey, guck mal, während viele andere Gegenden in dieser Welt noch in Shutdown, Schockstarre oder sonst was verharren müssen, geht's bei uns jetzt schon weiter, komm, los geht's, anpacken, lass uns weiter gemeinsam ballern und das Ding nach vorne bringen.
So ist es. Natürlich haben wir in der europäischen Wirtschaft auch viele Hausaufgaben zu machen, die Digitalisierung aller Orten, die Automobilbranche, Elektromobilität sind ja große Themen, die jetzt angegangen werden müssen. Aber ich glaube, das Know-how, das Talent ist da. Und da wieder zum Thema große Trends. Alle Startups als Dienstleister, als Tech-Firmen, die in der Lage sind, diesen Weg zu befeuern, die sind gefragt, haben offene Ohren von den Konzernen, weil sie eben sehen, wie notwendig entsprechend der Wandel auch ist.
Macht ihr bei euch bei Carlsquare vor allen Dingen solche Digitalunternehmen oder macht ihr auch klassische Mittelständler, die, weiß ich nicht, schon seit 40 Jahren existieren? Wo liegt da so euer Fokus?
Also unsere DNA war schon immer mehr digital, technologiebasiert. Das ist einfach, weil wir auch als wir gegründet haben, jünger waren. Und da,
noch jünger.
da waren einfach der Weg für uns in den Markt rein, eben Transaktionen zu begleiten, war in diesen Branchen, wo alle sagten, boah, nett, süß, was die machen, so Software und solche Themen, war einfach offener. Und die anderen M&A-Beratungen haben halt mehr so ganz klassische Branchen gemacht. Und deswegen sind wir in den Markt gekommen, eben mit den Disruptoren, den Innovatoren und haben denen ja geholfen, über Wachstumsfinanzierung eben dann auch bis zum Exit, bis zum Unternehmensverkauf, die zu begleiten. Und auch heute noch, natürlich haben wir auch heute viel Industrie, klassische Themen, aber da tendenziell auch eher die innovativeren Bereiche, also wie Automatisierung oder IoT, Industrie 4.0, also haben zum Beispiel gerade Auvesi beim Verkauf beraten, Weltmarktführer aus Landau für Versionsmanagement-Software in der Produktion. Oder PikeTech aus Berlin, die machen eine Software fürs Testen von Software im Auto. Ja, und solche sind dann unsere Kunden, aber wir haben auch gerade einen Dienstleister verkauft, der die ganze Wartung macht in Atomkraftwerken. Ja? Mhm. Also Thema Business Services ist auch ein spannender Bereich, der oft vergessen wird, ein großer Bereich mit vielen hohen Wachstumsraten. Das heißt, wir sind schon in verschiedenen Branchen unterwegs, aber eher in innovativeren Bereichen. Und natürlich gibt es eben oft diese über M&A auch diese Verknüpfungseffekte, dass eben jemand, der aus einer ganz klassischen Branche kommt, sich eben dem Zukauf digitalisieren möchte.
Wann macht das für mich als Gründer, Unternehmer Sinn, mit euch zum Beispiel in Kontakt zu treten, schon direkt von Anfang an und immer mal wieder so sich unterhalten und erzählen, was es Neues gibt? Oder erst sozusagen ab dem Moment, erstens, wenn vielleicht ein potenzieller Käufer oder Investor anruft oder ich morgens aufwache und denke, ach, jetzt die Firma verkaufen wäre ja auch nicht verkehrt.
Ja, also das mit dem Liebäugeln führen zum Vernehmensverkauf ist immer so eine Sache. Ein Investor hat mal ganz schlau zu mir gesagt, wer immer nur auf die Anzeigentafel schaut, der schießt keine Tore. Ich glaube, den Exit immer im Kopf zu haben, ist schwierig, weil am Ende werden erfolgreiche Firmen, weil sie in ihrem Markt erfolgreich sind, auch verkauft. Deswegen das vorangestellt. Ja. Es gibt, glaube ich, natürlich schon auch den Punkt, dass man auch sich in Stellung bringen muss, selber auch reif sein muss für den Exit. Das heißt, dass auch mal der Datenraum steht, die Zahlen alle parat sind, das Finanzmodell klar ist, auch für die Zukunft, die Verträge ordentlich abgelegt, unterschrieben, manchmal auch nicht alles so da, gerade bei B2B-Geschäftsmodellen. Das heißt, erstmal die Hausaufgaben zu machen, und ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, als Unternehmen auch sich Gedanken zu machen, wer könnte mit mir gut zusammenpassen, wem könnten wir die Weltherrschaft, die wir ja immer vorhatten, gemeinsam erringen. Und da würde ich immer Unternehmern sagen, geh ruhig mal auch Tuchfühlung mit den großen Strategen auf einer Messe, Konferenz oder einfach mal so, lernen die mal kennen, geht ja gerade nicht mehr, wessen Konferenzen, aber mach doch ruhig mal, wenn die dich kennenlernen wollen, Videokonferenz mit denen. Und dann kennt man sich mal.
Auch schon gemeinsam zusammenarbeiten, macht das Sinn? Schon irgendwelche Projekte, Kundenbeziehungen, sonst was
miteinander aufzubauen? Also man muss ja nicht irgendwie die letzten Geheimnisse in der Strategie verraten, aber wenn man gemeinsam an einer Ausschreibung teilnimmt oder das Produkt integriert, dann lernt man sich kennen, weil Vertrauen ist extrem wichtig im Bereich M&A. Und wenn man über viele Jahre Vertrauen hat und weiß, es funktioniert, nicht nur gemeinsam, sondern auch bei Kunden, weil die das gut finden, dann ist das ein guter Punkt. Ja. Und wir als M&A-Berater, also auch ich auch persönlich, ich bin gerne immer Ansprechpartner für jeden Unternehmer. Ja. Ich weiß, mein Geschäft ist langfristig. Ich habe ein Unternehmen verkauft, hier die Firma SecurePoint aus Lüneburg. Die machen sehr erfolgreich Security-Lösungen für den Mittelstand. Ja. Die hatte ich, habe ich da vor 13 Jahren vor Transaktionen kennengelernt. Und was, da haben wir gesprochen. Ich war auch mal in Lüneburg zu Besuch. Und dann habe ich mal einen Investor mitvermittelt. Ich glaube, das ist auch deswegen die Frage, wenn Unternehmer zu mir kommen, können sie gerne auch gern früher kommen. Wir machen pro Jahr so circa bei Carl Square so 50 Millionäre. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so ist es halt.
Super, die Leute, Woche einer.
Ja.
Außer Weihnachten, Silvester, da habt ihr frei.
es sind so rund 30 Firmen, die wir begleiten. Ja. Und meistens gibt es ja mehr als einen Gründer, so kommen wir auf die 50. Die sind ja vorher auch schon nicht arm, weil sie eine erfolgreiche Firma haben. Aber schon der Verkauf ist schon noch ein zentraler Schritt, eine große Veränderung natürlich auch im Leben, finanziell, aber auch so vom Unternehmer zum, dann vielleicht auch zum Teil eines Konzerns oder mit einem Börsengang oder einem Finanzinvestor drin. Und das heißt, die verkaufen dann und dann haben sie viel Geld und dann machen sie irgendwie Private Banking und Immobilien. Aber so die Begeisterung für junge Firmen bleibt bestehen und das Know-how ist ja auch da. Und deswegen, wenn mich ein Unternehmer anspricht und sagt, hey, wir sind auf einem guten Weg und jetzt suchen wir nochmal Business Angels oder eine Finanzierung, dann bin ich immer gerne Ansprechpartner. Das sind jetzt keine M&A-Projekte, keine großen Themen, aber so ein, zwei Ideen habe ich doch meistens. Deswegen freue ich mich auch immer über einen Austausch. Und dann dann packe ich die in mein CRM praktisch, ja, dann kriegen die von uns E-Mails, Einladungen zu Seminaren, Veranstaltungen. Mhm. Wir haben auch immer ein Event, das heißt M&A-Cocktail, wo wir immer den Unternehmer, der verkauft hat, mit dem Investor zusammen auf die Bühne bringen. Mhm. Zu solchen Events lade ich die gerne ein. Super. Und irgendwann kommt der Punkt, dass sie sagen, jetzt ist das Thema M&A wirklich relevant für uns und dann können wir uns intensiv austauschen dazu.
Also erstens kann ich das bezeugen, ne? Wie gesagt, eingangs schon erwähnt, so ich glaube so in dieser ganzen Tech- und Startup-Szene, da ist Marc halt genau der, den die meisten Leute kennen, und du bist ja auch immer für die Leute da, dich mal kurz anrufen und fragen, hier, ich habe da gerade die und die Situation, Marc, was rätst du mir? Da bist du ja auch der Erste, der dann immer gute Tipps gibt. Und am Ende ist das natürlich auch in gewisser Weise so deine Sales-Pipeline, ne? So, das ist dann halt eine sehr langfristig angelegte Sales-Pipeline. Und am Ende kommt das halt alles wieder auf dich zurück, ne? Entweder weil die Leute dann direkt irgendwann bei dir anrufen und sagen, ey, übrigens, jetzt geht's los. Oder natürlich, weil sie dich dann auch wieder weiterempfehlen. Ne?
So ist es. Oder, was natürlich auch sein kann, wir kriegen mit über unser Netzwerk, dass es jemanden gibt, der genau in dem Bereich zukauft, was sucht praktisch. Mhm. Ne? Und dann ist es das Schönste, was ich sagen kann, hey, ein großer Stratege hat gesagt, in dem spezifischen Marktsegment sucht er gerade zu. Mhm. Wir kennen uns ja, willst du den mal kennenlernen? Mhm. Da habe ich noch kein M&A-Mandat, aber dann kann man mal so einen Kontakt etablieren. Wenn das Interesse dann da ist, dann freuen wir uns, das Ganze auch richtig zu begleiten. Ja. Also dann kommt da schon auch der Punkt, wo es dann daraus richtig ein Prozess wird. Mhm. Das heißt, man hat jetzt sich kennengelernt, man mag sich und dann kommt erst ja die Frage, mache ich jetzt praktisch ein Einzelverfahren nur mit dem Käufer? Das kann Sinn machen, wenn es der logische Käufer ist. Oder wenn er einfach so einen verrückten Preis geboten hat, dass man sagt, das kriegt man woanders keinesfalls, dann kann man schon mit so einem Bieter, man braucht nicht nur einen Käufer, man kann die Firma nur an einen verkaufen, nicht an mehrere gleichzeitig. Oder sagt man, ich möchte schon auch nochmal einen Prozess machen mit mehreren Interessenten, weil ich dann den richtigen Preis rausfinden kann in so einer Auktion, mehr Sicherheit habe, dass ich einen Deal auch durchbekomme, weil es eben verschiedene Bieter gibt, weil der erste Interessent, der kam, kann auch schnell wieder weg sein. Und ich kann eben auch für mich rausfinden, wer passt zu mir als Mensch, wer passt zu unserem Unternehmen. Und dann ist der Kaufpreis sicherlich wichtig, aber eben auch die Chemie, die Kultur, die Synergien, welche Möglichkeiten kann er mir bieten. Oder was auch oft erleben ist, dass die Gründer immer glauben, sie können nur an Strategen verkaufen, weil ja der logische Partner ist, aber vergessen ganz, dass man ja auch möglicherweise die Firma selbstständig weiterentwickeln kann, mit dem Börsengang, mit dem Finanzinvestor und dann selber die Plattform ist, die da weiter zukauft. Ne? Gründer haben natürlich immer auch Druck und Ängste, weil Mittel sind gebunden, sie schlafen schlecht, gerade in Zeiten von Corona. Und deswegen ist oft auch der Wunsch da, auch ein bisschen zu realisieren, selbstverständlich. Und denken sie immer, sie müssten die Firma ganz verkaufen, um zu realisieren. Und da kann vielleicht der Teilverkauf als Finanzinvestor ganz gut sein. Und da haben sie praktisch ihr Cash hinter der Firewall und trotzdem sind sie noch beteiligt und können die Firma weiterentwickeln, selbstständig. Ja. Und so, da sehen wir uns als Sparingspartner im Vorfeld, aber auch dann in der Auktion, in dem Prozess, um den richtigen Partner zu finden.
Cool. Sag mal, nochmal ganz kurz, du hast ja auch schon hier diese zweite Führungsebene angesprochen und hier sind ja nicht nur Gründer und Unternehmer, die uns hören, sondern auch Führungskräfte, angestellte Führungskräfte. Wie ist das aus der Sicht mit so einer Übernahme, aus Sicht der Mitarbeiter, Führungskräfte? Kann ich da irgendwas tun? Erstens, um nicht direkt nach der Übernahme im Sozialplan zu landen und dann gehen zu dürfen? Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Was ist da wichtig zu wissen? Wer bleibt in der Regel? Wer geht in der Regel? Wie kann ich mich da aufstellen? Macht das Sinn für mich als Führungskraft schon irgendwie mit dem Käufer anzubandeln? So, was gibt's da so für smarte Hacks und Dinger, die du schon so erlebt hast?
Also ich habe natürlich immer erstmal die Gründer- oder Top-Level-Sicht, Geschäftsführer-Sicht. So, und die erste Frage, die wir uns oft gestellt wird, ist, soll ich meinen Leuten sagen, dass wir jetzt Verkaufsgespräche führen? Und dann sage ich meistens erstmal nicht, weil die können sich so schnell verflüchtigen. Und dann hast du alle wild gemacht. Genau. Und am Ende gibt es einen Käufer nicht, Enttäuschung, Unsicherheit, Verkauf ist geplatzt, was ist jetzt? Und deswegen würde ich die ersten Gespräche erstmal wirklich auf dieses Management begrenzen. Ja. Was dann Sinn macht, ist dann irgendwann den kaufmännischen Leiter, CFO, die Buchhalterin, haben wir auch oft, die muss halt dann geeicht werden auf Vertraulichkeit, die mit einzubeziehen. Und So, und dann schreitet ein Prozess fort. Mhm. Und natürlich kommt der Punkt, wo die Käufer oder Investoren auch sprechen wollen mit der zweiten Führungsebene. Ja, okay. Und dann, glaube ich, muss man das richtig einstielen. Und ich sage jedem Unternehmer immer, das ist jetzt ja was vollkommen Normales, dass man eben auch, wenn man erfolgreich ist, Investorinteresse bekommt. Und dann muss man dem Team immer sagen, hey, damit müssen wir uns beschäftigen, mhm, weil wenn der Strategie jetzt nicht bei uns einsteigen kann, weil ich sage, dann wird er ein Wettbewerber, mhm, das ist für uns auf jeden Fall wichtig, dann zu wissen, mhm, ob das für uns eine Option ist. Mhm. Und deswegen bitte kommt dazu, präsentiert euren Bereich. Mhm. Und ich erlebe oft, dass es für die zweite Führungsebene, dass sie das auch toll machen. Mhm. Und das sind dann so die Aha-Effekte, wo dann der Gründer dabei sitzt und fast schon stolz ist, dass er es geschafft hat, so jemand aufzubauen, ja, ja, so eine Mannschaft. Schön. Ich habe, also die meisten M&A-Themen, die wir begleiten, sind schon Wachstumschancen getrieben und nicht Kosten getrieben. Mhm. Also dass man sagt, oh, ich kann mir jetzt irgendwie den Overhead sparen, ja, oder ja, irgendwas anderes oder die Entwicklungsmannschaft. Wir leben da auch immer noch in der Zeit von Fachkräftemangel in allen Bereichen. Davon lebst du ja auch. Und deswegen die Angst, den Job zu verlieren, per se, den sehe ich jetzt nicht.
Ja.
Und selbst wenn es so ist, dass man sagt, ja, man braucht jetzt nur ein CFO bei den integrierten Firmen und, mhm, nicht zwei, das mag ja sein, da würde ich immer dem CFO sagen, hey, mach deinen Job, mhm, mach den Exit erfolgreich, mhm, da hast du einen Lebenslauf, dass du eine Firma verkauft hast. So, ja, dann, ja, bist du praktisch noch viel mehr employable, ja, als vorher. Ja. Und selbst wenn du dann, sag mal, die Synergie bist und dann rausgehen musst, da werden dich x Firmen, ja, in Handkurs nehmen, ja, und dann wirst du vielleicht eine neue Funktion bekommen, vielleicht sogar mit mehr Verantwortung bei einer größeren Firma oder mit einem Finanzinvestor oder der Finanzinvestor, der einsteigt, hatte ich kennengelernt, fand ich klasse, ja, den nehme ich dann rein in ein Team, um eine neue Firma zu erwerben, mhm, vielleicht auch mehr Anteile bekommen kannst noch. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist eher eine Chance und da würde ich jetzt sagen, das sollte man sich nicht von Angst treiben lassen, sondern davon, dass man zeigen kann, was man kann.
Super, cool. Super schön. Ja, das waren noch perfekte letzte Worte. Marc, wenn ich jetzt mit dir oder mit Karl Square einfach mal Kontakt aufnehmen will, wie mache ich das am besten? Wo finde ich dich am besten? Wie kann ich dich am besten anquatschen?
Ja, also am besten ist wahrscheinlich bei LinkedIn eine kurze Nachricht zu schreiben.
Ja.
Und dann verabreden wir uns zu einer kleinen Videokonferenz oder zum Gespräch, Tasse Kaffee. Und ich glaube, wenn jemand gut vorbereitet zu mir kommt, also es muss nicht immer gleich schon ein Geschäft da sein, mhm, aber wenn mir zum Beispiel jetzt sein Pitch-Deck schickt, ich muss immer sagen, für das schönste Pitch-Deck ever war von Familo. Ich schicke immer noch heute Gründern euer Pitch-Deck, weil ich es so gut fand. Aber wenn jemand mir sein Pitch-Deck schickt und sagt, ich möchte gerne eine Meinung haben, mhm, dann nehme ich mir die Zeit und gebe meine Meinung ab. Was hilft es nicht? Ja. Und wenn es natürlich das Thema M&A schon naht oder relevant wird, dann natürlich ist es für mich ja auch jetzt nicht nur nett zu helfen, sondern es ist für mich auch total relevant, mhm, meine Ideen einzubringen und eine mögliche Transaktion auch zu durchdenken. Mhm. Und so läuft es dann praktisch. Ne?
Ja.
Also da bin ich total zugänglich und freue mich auf einen Austausch.
Super. Verlinken wir beides drunter. Einerseits dein LinkedIn-Profil und natürlich auch nochmal die Webseite von Karl Square. Ja, Marc, tausend Dank. Da waren echt super, super viele spannende Sachen dabei. Ich glaube, da können wir alle was mitnehmen von. Ja, vielen Dank, ja, dir. Bis zum nächsten, yeah, Mal.
Bis bald. Ciao.